Herzlich willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Heute sind wir live auf dem OMR Festival in Hamburg.
Ich habe hier Dirk Hendricks vor mir, Head of Marketing von Ameuropa Reisen. Hallo.
Ja, freut mich, da zu sein.
Freut mich, dass wir uns hier sehen an diesem schönen sonnigen Tag. Naja, halb sonnig, heute Morgen hat es genieselt.
Aber so. Es ist so, aus Hamburg habe ich verstanden. Also jede 5 Minuten anderes Wetter.
Ja. Sag mal ganz kurz zu Ameuropa für diejenigen, die nicht wissen sollten, was Ameuropa genau ist, in 3 Sätzen.
3 Sätze, maximal. Reiseveranstalter, wie wir immer gerne sagen, Städtereise, Bahnerlebnisreise, Urlaub mit der Bahn. Und spezialisiert auf eher nachhaltige Reisearten.
Und ihr seid aber nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern wenn ich richtig informiert bin, kann ich auch im Ausland so exotische Züge bestellen.
Genau. Also das ist im Grunde genommen alles, was man irgendwie in die nachhaltige Ecke schieben kann, bieten wir an, einfach gesagt. Aber wir haben eine über 70 Jahre lange Erfahrung mit Bahnreisen und dann fahren in jedem Kontingent der Welt, fahren Europakunden mit Züge.
Also Kanada. Fällt mir der Orient Express zum Beispiel ein.
Genau, das ist die bekannteste, die wir im Angebot haben, aber auch der Gleisee Express zum Beispiel oder der Zug, die man aus den Harry Potter Filmen kennt, kann man bei uns auch buchen.
Und in Südafrika gibt es auch irgend so was Schräges.
Ja, genau.
Also wie heißt der in Südafrika?
Also da fährt zum Beispiel den African Explorer, mit Rovers Rail fahren da auch einige Züge durch die Gegend und wir haben sogar einen Zug in Marokko gerade.
Wow.
Ja. Ja, also unterschiedliche Gegenden. Ja, also insbesondere beliebt aktuell Skandinavien und Kanada. Also Schweiz war immer schon eine Lieblingsdestination der Deutschen, aber die Bahnerlebnisreise durch Skandinavien, die kommen auch gerade gut an.
So, und unser Thema ist ja eigentlich Marketing hier. Und zum Marketing interessiert mich natürlich, was ihr da so alles treibt. Wir kommen zu einer Reihe von Themen. Ja. Zunächst einmal, ihr habt einen Relaunch der Website 22 durchgeführt. Das war vor deiner Zeit.
Nee, das war ich schon da.
Da warst du schon mit dabei.
Ich habe da federführend mitgearbeitet.
Was waren da die Ziele und wie weit habt ihr die erreicht, die ihr erreichen wolltet?
Ja, also sagen wir mal so, eigentlich konnte man die Ziele in 2 Gruppen einteilen. Das eine war im Grunde genommen die alte Webseite ablösen, weil die war auf eigene Technologie gebaut, also nicht Europa eigene Technologie, aber eigen für uns entwickelt und die war nicht mehr up-to-date.
Also jetzt ein modernes Content-Management-System.
Das haben wir damals eingeführt und die Ziele waren natürlich die übliche Web-KPIs, Erhöhung der Sitzungen, Erhöhung der Conversion-Rate, Erhöhung der durchschnittliche Buchungswert. Und das waren im Grunde die 3 Ziele, die wir erreichen wollten mit einer neuen Webseite, neues Content-Management-System eingeführt, neue IBE entwickelt und natürlich die Gelegenheit genommen, um einige Sachen State-of-the-Art jetzt mit einzuführen. Und da sind wir jetzt fast 2 Jahre live jetzt mittlerweile und ziemlich viel jetzt ergänzt.
Welche Rolle spielt das Thema Personalisierung auf der Webseite selbst, also mit den Session-Informationen, die ich über diese Session habe?
Im Grunde genommen gibt es da 2 Teile. Einerseits haben wir einen Chatbot. Das ist ein relativ einfacher Chatbot, aber die Basic-Fragen der Kunde abfängt und wenn der nicht mehr weiter weiß, es an unsere geschätzte Kollegen in der Serviceabteilung weitergibt. Und sonst haben wir, sagen wir mal so, die Basics abgedeckt.
Der Chatbot, wenn ich da gerade mal einhaken darf, ich habe gelesen, KI-basierter Chatbot, aber das zu einem relativ frühen Zeitpunkt. Wann habt ihr angefangen mit dem Chatbot und was bedeutete damals KI-basiert?
Ja, also ich glaube, wir haben direkt von vorne Anfang damit angefangen. Das heißt, als die Webseite live gegangen ist, das war im Mai 23, genau. Dann war er schon direkt mit dabei. Und wir haben auch eine Kollegin, die ganze Chatbot mit Fragen und Antworten bestückt hat und so weiter. KI, das ist, ich glaube, in 10 Jahren werden wir lachen über, was wir jetzt KI nennen. Und das ist jetzt genauso mit vor 2, 3 Jahren, was wir damals KI genannt haben. Aber wir haben es intern nicht mal tatsächlich getraut, es KI zu nennen, weil das war im Grunde genommen relativ einfach mit selbst gebauten Chatflows sozusagen. Da war noch nicht so ganz viel KI dabei.
Plant ihr da eine Weiterentwicklung oder seid ihr aktiv dran, euch mit dem Thema zu beschäftigen, den Chatbot dann in einen KI-Chatbot umzuwandeln oder neuen zu implementieren?
Ja, wir überlegen es natürlich, ja. Also, aber das ist im Grunde genommen das Überlegen, wie eigentlich man für jedes Thema innerhalb von Marketing und eigentlich auch außerhalb von Marketing, also in jedes Geschäftsprozess, muss man aktuell überlegen, ergibt jetzt KI Sinn hier? Und die Antwort ist eigentlich fast immer ja. Und irgendwann kommt man in einem, so wie beim Change Management, irgendwann gewöhnt man sich an Änderungen und ist der nächste Änderung einfacher. Das ist bei KI auch. Am Anfang ist es eine sehr große Wolke von Themen. Und wenn du irgendwann mal angefangen hast, KI in Geschäftsprozesse zu integrieren, wird jede neue Integrierung einfacher. Und Ablösung von unserer aktuellen Chatbot mit einem KI basiert. Es ist etwas, worüber wir nachdenken, aber nicht, wovon ich jetzt sagen würde, da sind wir schon sehr weit.
Jetzt zurück zur Webseite, also Personalisierung auf der Webseite. Seid ihr dran und macht ihr da etwas?
Es ist genau das Gleiche. Also wir haben damals eine MVP-Version der Webseite gelauncht und das hat eigentlich relativ wenig Personalisierung. Also das Personalisierung, was wir aktuell betreiben, liegt eher auf CRM-Ebene und da fließt natürlich eine oder andere Web-Information mit rein. Aber Personalisierung auf der Webseite steht bei uns tatsächlich in der Kinderschuhe.
Okay, CRM fließen Informationen rein. Das heißt, ihr habt irgendeine Software, mit der ihr ihr messt diese Daten, ihr erhebt Cookies. Wie hoch ist die Cookie-Einwilligungsrate?
Die ist relativ hoch, also 80%. Also
das ist sehr gut.
Ja, also ein bisschen unterschiedlich je nach Zeit und wenn man sehr viele Menschen von einer gewissen Kampagne auf der Webseite schickt, kann das mal höher oder niedriger liegen, aber ja, ungefähr um die 80%. Das hat uns überrascht, wir hatten mit weniger gerechnet. Aber wir haben dann anscheinend, ich würde mal behaupten, einigermaßen trauen Kunden, / Besucher. Oder wir sind halt, ja, die Marke gibt es schon seit über 70 Jahren. Dann sagt man etwas eher, ja, ihr dürft schon wissen, dass ich da bin. Statt es war eine neue Marke, machen wir das vielleicht nicht so schnell. Ist aber eine Hypothese.
Und ihr arbeitet mit einer CDP, um dann diese Daten zu übertragen.
Genau.
Und nutzt da auch alle Möglichkeiten. Was gibt's dazu zu sagen?
Ja, also ich würde sagen, also wir haben ein CRM im Einsatz und da kann ich schon sagen, also da gibt es noch sehr viel Luft nach oben, aber das nutzen wir schon ziemlich ausführlich. Ich habe mir gestern schon mit jemandem ausgetauscht, die viele Ideen hat, das könnt ihr vielleicht mal machen und viele davon machen wir tatsächlich schon. Also wir bauen da Customer Journeys, also das übliche Nutzer meldet sich an für den Newsletter, dann ist er in einer Onboarding-Journey zum Beispiel. Solche Sachen machen wir mit dem CRM-System schon.
Wie weit nutzt ihr Informationen dann auch auf der Webseite, die ja auf der Webseite über die CDP-Funktionalitäten von Salesforce in dem Fall erhebt? Wie weit nutzt ihr die dann auch für Kampagnen?
Ja, es sind insbesondere, also sagen wir mal so, man meldet sich über Formulare an für Newsletter, Gewinnspiele und so weiter und in den Formularen fragen wir bestimmte Sachen ab. Aber auch zum Beispiel, wenn man sich für eine Newsletter anmeldet und man kommt von einer gewissen Kampagne, da wird diese Information mitgespeichert, damit wir wissen, wo kommen unsere Anmelder her. Das wissen wir auch, welche Kampagnen haben jetzt Menschen gebracht und man kann auch dann im Grunde genommen der Customer Lifetime Value berechnen pro Kampagne, die wir in der Vergangenheit gefahren haben, um sagen zu können, das hat nicht nur neue Leads, Anführungszeichen, gebracht, sondern auch langfristig Kunden oder wiederkehrende Kunden.
Hm. Die Zielgruppensegmentierung, ihr habt, also du hast eben gerade gesagt, ihr habt Customer Journeys, die ihr messt, aber ihr habt auch Personas, die ihr eingruppiert, also eine Zielgruppenzuordnung macht und das sagst du, macht ihr mit Umfragen über Gewinnspiele und über Daten, die direkt ins CRM einfließen, richtig?
Ja, also der Hauptquelle davon ist im Grunde genommen das Preference Center, nennt sich das, wo die Leute angeben, wofür sie sich interessieren. Das kann man händisch machen, das kennt man auch. Also ich möchte mich für den Newsletter abmelden. Da landet man auch in einem Preference Center und dann kann man auch sagen, okay, das und das möchte ich gerne anpassen. Aber auch zum Beispiel über Klickverhalten im Newsletter. Und das ist, glaube ich, das es ist nicht mal Raketenwirtschaft. Also wenn jemand gerne in den Freizeitparks reist, also wir haben zum Beispiel Europapark oder Disneyland im Angebot, das verkaufen wir auch richtig viel. Und wenn wir sehen, jemand klickt ständig auf irgendetwas mit Europapark im Newsletter, dann interessiert er sich wahrscheinlich für Freizeitparks und da rutscht er in den Freizeitparkverteiler. Und wenn wir dann ein neues Disneyland-Angebot haben, dann bekommt diese Person das auch. Aber wenn wir einen neuen Bahnerlebniszug in Vietnam fahren haben, wir haben letztes Jahr eins live genommen, das erzählen wir dann nicht unbedingt die Europapark- oder die Freizeitpark-Segmente. Ich glaube, das ist Basic Marketing, aber das wird im Grunde genommen dafür genutzt.
Was sind die Personas, die ihr definiert habt, um mal ein oder zwei der wichtigsten Gruppen zu nennen?
Ja, also ich würde sagen, der wichtigste Gruppen ist, der Name der Persona fällt mir gerade nicht ein. Haben Sie auch Namen genannt? Nennen wir ihn mal Michael. Und das ist so eher der klassische Europa-Kunde. Ist, sagen wir mal, 45 plus. Sagen wir mal so, entweder keine Kinder oder Kinder sind zu alt, um mitzureisen, sind oft im Pan unterwegs und machen gerade diese klassische Hotel plus Bahnreise. 3 Nächte Paris, 2 Nächte Kopenhagen, 2 Nächte Hamburg und so weiter. Und das ist sozusagen die klassische Europa-Kunden. Und das sind so die Kunden, die wir vor 70 Jahren auch schon hatten im Grunde genommen. Und weil wir so lange Teil auch von der Deutschen Bahn waren, sehr viel Bahnwerbung gemacht haben, dann sehen wir im Grunde genommen der Kernkunde vom Segment Hotel plus Bahn, was wir dann auch haben, das ist halt dieser Michael, die zusammen mit seinem Partner ein paar Nächte durch Europa mit dem Zug die Stadt anschaut. Ja.
Persona 2?
Da würde ich sagen, dass ich nenne sie mal Ulrike dann, wenn wir bei den Namen bleiben, die ist noch etwas älter, würde ich sagen 60 plus und die fährt diese Bahnerlebnisreise, wovon wir gesprochen haben. Die hat etwas mehr Geld zur Verfügung, auch etwas mehr Zeit zur Verfügung, entweder ist in Rente oder steht kurz davor, ist etwas gebildeter und etwas interessiert, um etwas mehr von der Welt zu erfahren. Eigentlich ist es sozusagen unsere Hotel plus Bahnkunde plus, ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr Offenheit, sagen wir mal, derjenige, die 2 Nächte nach Hamburg geht, ist nicht unbedingt der gleiche, die 2 Wochen mit dem Luxuszug durch Vietnam reist.
Jetzt ist ja für euch interessant, aus verschiedenen Datenquellen, sprich aus dem Newsletter, eventuell aus dem Preference Center, aber bleiben wir lieber beim Klickverhalten im Newsletter oder aus dem Klickverhalten auf der Website, genau diese Indikatoren zu finden, die sagen, da ist Interesse. Ja. Die sind ja sehr wichtig. Was habt ihr da an Indikatoren oder wie weit nutzt ihr aktiv die Möglichkeit herauszufinden, hat der klassische Kunde auch ein Interesse an diesen Erlebnisreisen?
Das Verhalten auf der Webseite nutzen wir dafür noch nicht wirklich. Aber wir haben, also sagen wir mal so, wir haben schon seit sehr langer Kunden. Das heißt, wir haben Kundendaten, die gehen auch sehr lange zurück. Und die nutzen wir dann, um diese, sagen wir mal, Kundenwanderung zu messen. Also im Grunde genommen, die war mal Kunde jetzt nicht mehr, oder ist ein Neukunde geworden, ist ein Bestandskunde und so weiter. Und wie ändert sich dann auch pro Jahr? Und da sieht man auch sozusagen, ob die Kunden upgraden oder nicht. Also das war vor 2 Jahren in diesem Segment. Jetzt sind sie hier reingerutscht, ja. Aber um dazu sagen, jetzt die Website-Daten und wir sehen, das ist jetzt diese Person, die wir kennen, die beschäftigt sich jetzt plötzlich mit Glacier Express statt mit 2 Nächte Hamburg, da sind wir nicht.
In dieser Customer Journey, also in der Journey von einem Klassikkunden zu einem Erlebnisreisekunden, gibt es in dieser Customer Journey Erkenntnisse, die ihr aus der Auswertung dieser Journeys habt, die dich überrascht haben oder wo Dinge waren, wo man gesagt hat, wow, toll, was unsere neue Software jetzt so alles kann?
Ja, also im Grunde genommen hat es weniger mit der Software zu tun und mehr mit den Erkenntnissen aus den Daten. Also wenn man sich tiefer mit den Daten auseinandersetzt und dann reden wir aktuell vom eher das klassische Betrachten der Daten, dann entdeckt man Erkenntnisse, die man dann wohl doch irgendwie überraschen. Ne? Also und dann reden wir zum Beispiel von das Thema Single-Reisenden. Also gerade bei den Bahnerlebnisreisen ist das Anteil von Singles, die das machen, schon beachtlich. Ja, da reden wir von, ich habe es nicht genau im Kopf, aber irgendwie 20% oder 25% der Reisen, die tatsächlich alleine diese Reisen antreten. Ja, also kann man natürlich Hypothesen entwickeln. Wer sind das dann gerade? Denn es gibt entweder keinen Partner oder der Partner ist beschäftigt oder die gibt es nicht mehr natürlich. Und das war etwas, was wir vielleicht nicht so bewusst auf dem Schirm hatten, basierend auf sozusagen die qualitative Information, die wir hatten. Dann, das sagen dann eher die quantitative da.
Das heißt, die Kooperation mit den großen Partnervermittlungsbörsen dieses Landes, die steht noch an und ist eine Option.
Ernsthaft, ja. Also wir haben das im Team schon mal.
Gewinnspiele oder sowas. Also Markenkooperationen sind heute auf jeden Fall angesagt.
Total. Ja, super spannendes. Aber deswegen auch wir sind jetzt hier auf der OMR und gerade das Thema Datenanalyse mit KI-Unterstützung. Das ist natürlich etwas, was super spannend ist. Also wir hatten vorab schon gesprochen, KI ist mittlerweile in jedem Geschäftsprozess vorhanden, theoretisch. Und bei jeder neuen Anwendung von KI lernt man wieder Neues dazu und hat man wieder Ideen, wie man das sonst noch anwenden kann. Mhm. Und vor 2 Jahren haben wir alle über Content-Generierung gesprochen. Der KI kann der Content generieren in deinem Stil. Und ich versuche mir jetzt an der Börse etwas mehr damit zu beschäftigen, wie KI gerade bei Datenanalyse unterstützen kann, weil das ist natürlich, um ein Use Case zu nennen, wenn ich darf. Ich habe gerade mit jemandem gesprochen, er hatte über ein Use Case gesprochen. Montagmorgen, du kommst im Büro, was machst du als erstes? Du schaust die Performance der letzten 7 Tage an. Wie waren die Sitzungen, wie waren die Kampagnen-Performance und so weiter, um dann zu sehen, was hat funktioniert, was nicht, wo können wir skalieren, was ist vielleicht kaputt und so weiter, wo liegt noch Potenzial. Und das war grundsätzlich ein richtig guter Use Case, nur bei mir ist das nicht nur am Montagmorgen, sondern jede 4 Stunden. Also sagen wir mal so, blödes Beispiel, wenn das Schiff anfängt zu sinken, will man das gerne wissen, bevor man nass ist, sozusagen. Und nicht am Montag rausfinden, dass seit Dienstag etwas nicht funktioniert. Und gerade da kann KI natürlich super unterstützen, weil alle Daten sind da. Also wenn man bei uns gebucht wird, wissen wir das sofort. Wenn jemand auf der Webseite auftaucht, wissen wir das sofort. Wenn jemand einen QR-Code in einer Out-of-Home-Werbung anschaut mit seinem Smartphone, wissen wir das direkt und so weiter. Alle Daten sind da. Und da kann man so viel schneller und effizienter werden, wenn der KI jede 4 Stunden ein Update schreibt. Das ist jetzt der aktuelle Stand. Hier sollst du mal aktiv werden. Das sind meine Empfehlungen. Ich glaube, da liegt noch
hier. Predictive Analytics, also dass du sogar vorhersagst, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass diese Person jetzt auf dieses Angebot reagieren wird.
Ja, zum Beispiel, ja. Aber auch rückwirkend, wenn man sagt, hey, wir haben bald eine super Aktion, eine erste Klasse Bahn fahren, super günstig, in bestimmten Fällen sogar günstiger als zweite Klasse. Das startet jetzt im Juni bei uns und das hatten wir schon mal, diese Aktion. Da kann man natürlich einfach die ganze Daten, die wir während die vorherige Aktion hatten, einfach mal den KI hochladen und da kann der KI sagen, hey, ihr habt das auf Spotify beworben, das war super. Ihr habt eine Plakatwerbung gemacht, das war gar nicht erfolgreich. Macht das nächstes Mal bitte nicht. Oder diesen Kanal fehlt eigentlich noch bei euch in dem Marketing-Mix. Bei solchen Kampagnen funktioniert zum Beispiel Radiowerbung super. Das hattet ihr letztes Mal gar nicht. Das würde ich jetzt mal empfehlen. Solche Sachen. Und ja, also dafür haben wir natürlich schlaue Köpfe bei uns in der Abteilung. Ja, und die können darüber entscheiden, lass uns das mal probieren. Oder wir können einfach der KI sozusagen als zusätzliche Mitarbeiter an Bord holen. Ja.
Ich hatte mir noch das Stichwort aufgeschrieben, Product Information Management System, das ihr ebenfalls verknüpft habt. Was bedeutet das? So viele verschiedene Produkte habt ihr doch gar nicht, oder doch?
Ja, doch. Also wir haben das Dynamic Packaging. Das heißt, wir haben bei den Rundreisen, also das sind die Bahnerlebnisreisen, wovon ich gesprochen habe, aber auch sowas wie Bahnwandern oder Radreisen oder das ein oder andere elektrische Schiff ist auch dabei. Das sind halt selbst aufgelegte Produkte. Die sind tatsächlich, da reden wir von ein paar hundert vielleicht. Also das sind selbst erstellte Produktkategorien. Aber dazu haben wir sozusagen das Dynamic Packaging. Da reden wir von Hotel plus Bahn plus Zusatzleistung, die man selbst zusammenstellen kann. Das heißt, wenn man bei uns auf der Webseite geht oder im Reisebüro, da kann man sagen, in dieser Stadt, in diesem Hotel, mit dieser Bahnfahrt, um diese Uhrzeit, mit dieser Umsteigsmöglichkeit und diese Zusatzleistung, ich möchte gerne an diesem Freitag nach Hamburg, ich möchte dann die Musical besuchen. Und das hat man bei uns alles als Baustein zur Verfügung. Da kann man bei uns auf der Webseite erst ein Musical aussuchen, Ticket buchst du rein, dann führst du das Hotel dazu und dann den Bahnfahrt und dann bekommst du ein Package. Und das ist dann sozusagen, du hast das Produkt und du bist der Einzige auf der Welt, die das Produkt bei uns gekauft hat, weil das ist genau für dich dann live zusammengestellt. Und wenn man die unterschiedlichen Möglichkeiten der Bahnverbindung anschaut, und nicht mal DB, aber bei uns ist es auch mittlerweile ÖBB, SBB und bald auch die französische und italienische Bahn, dann sind schon Hunderttausende von möglichen Zugverbindungen und dann noch all diese Hotelangebote, jede Stadt, alles im Bahnhofsnähe oder manuell ausgewählt. Die Kombinationen sind halt endlos. Also wird sehr selten genau der gleiche Übernachtung am gleichen Ort, gleiche Zeit bei uns gebucht. Aber wir geben halt die Kunden und auch die Reisebüros die Möglichkeit, das selbst dann zusammenzustellen. Und dann reden wir plötzlich von sehr viel Produkte an.
Und damit sind wir beim Thema AI in Analytics. Du hast ja eben schon gerade ein bisschen was gesagt. Mhm. Was sind so die wichtigsten Dinge, die euch beschäftigen?
Also sagen wir mal so, wenn wir von AI in Analytics sprechen, dann gibt es da zwei Punkte, wobei die KI uns unterstützen kann. Und da reden wir einerseits über zeitliche Effizienz. Man ist einfach sehr viel schneller bei bestimmten Schlussfolgerungen angekommen. Und die Datenlage, die da als Basis dafür dient, die ist immer noch da. Man kann KI nie 100% vertrauen. Man muss immer selbst A, verstehen und B, gegebenenfalls noch tiefer einsteigen können. Aber damit hat man muss nicht selbst alle Dateien durchgehen. Wir sehen die Grafik aus, die Tortendiagramme, die Tabellen und so weiter. Man kann nur den KI sagen, hey, das ist ein Report von gestern. Mach mir mal eine Zusammenfassung und Empfehlungen. Das ist das eine, das geht sehr viel schneller. Und, muss man auch ehrlich sagen, es wird besser. Ja, das heißt, wir haben natürlich sehr viele Daten zur Verfügung. Wir haben unsere eigene Erfahrung und wir haben natürlich super Kenntnisse von unseren Fähigkeiten, unseren Produkten, unserer Kunden und so weiter. Aber trotzdem sind wir Menschen. Bauchgefühl ist immer wieder da. Ja.
Also wir reden jetzt über den Einsatz von Einstein in dem Fall von dem Interface oder ganz allgemein?
Ja, ganz allgemein. Also nicht mal unbedingt Einstein. Einstein könnte es sein, aber es gibt sehr viele Möglichkeiten. Man kann sogar selbst Prompts schreiben, die in deinen eigenen Cloud hochladen sozusagen und dann Standard auf deinen Report loslassen. Auch bei ChatGPT oder bei Copilot kann man Daten hochladen, je nach Subscription Model. Und da kann man sagen, hey, das sind jetzt die Daten von gestern. Sag mal, was ich damit anfangen soll. Das ist jetzt ein Basic-Beispiel. Das kann man natürlich auch strukturisieren. Aber darüber reden wir ja. Muss nicht unbedingt Einstein sein.
Was ist für dich da die Zukunft, also parallel zu fahren, also einerseits die Angebote der Softwareanbieter, mit denen du zusammenarbeitest, zu nutzen und andererseits sich die Variante offen zu halten mit frei verfügbaren Systemen. Es gibt ja nicht nur OpenAI, es gibt auch Perplexity und es gibt, also Claude ist auch ganz gut und andere Systeme, Mistral vielleicht in Zukunft, wir wissen es alle nicht. Ja,
genau.
Wie schätzt du das ein in Zukunft?
Ja, also die ideale Situation ist natürlich, dass es genau dort verfügbar ist, wo du bist. Ja, also dem Beispiel, ich glaube, KI in Excel kennen wir, also aber dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt hier eine Excel-Auswertung von irgendetwas, dass man dann sofort in Excel den KI eine Antwort bieten kann. Aber der allermeiste Prozesse in einem Unternehmen sind Standardprozess. Ja, also Quartalsbilanz oder Real-Life-Performance und so weiter. Also nur die seltensten Unternehmen machen Ad-hoc-Sachen, auch Kampagneauswertungen. Vielleicht war das eine einzigartige Kampagne, aber es ist trotzdem eine Kampagne. Das heißt, sehr viele Prozesse sind automatisiert und darauf soll es im Grunde genommen auch hinlaufen. Wenn man sagt, hey, es ist jetzt Montagmorgen, wie war die Woche, wie war das Wochenende, dass ich nicht mehr die Initiative ergreifen muss, um zu sagen, jetzt möchte ich gerne die Auswertung haben. Ich weiß, 7 Uhr morgens am Montag ist die Auswertung da. Hey Dirk, guten Morgen. Das Wochenende war kacke, das sind meine Empfehlungen. Also und so, dass wir so weit wie möglich das Ganze dann automatisiert haben.
Gibt es zu AI Analytics noch was zu ergänzen, bevor wir zum nächsten Thema kommen?
Nee, also das ist auch ein Thema, das interessiert mich komplett. Aber die Messe hat erst angefangen. Da werde ich noch mal, ich glaube, in 2 Tagen, wenn wir das Interview machen, werde ich noch ein paar mehr Sachen dazu sagen.
Ja, ich denke auch, das ist wahnsinnig spannend, was man hier alles auf der OMR erlebt und an Eindrücken gewinnt an den verschiedenen Ständen, in den verschiedenen Gesprächen. Und wir sind ja noch ganz am Anfang der Messe. Aber das wichtigste Thema, das uns weltweit global bewegt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Ohne das kommen wir nicht weiter. Was gibt es aus eurer Warte, als eure Brand, die natürlich steht für Nachhaltigkeit, dazu zu sagen?
Ja, also für uns ist, also ich sage immer gerne, wir sind eher zufällig in den Nachhaltigkeitsschublade gerutscht. Ja? Also das Unternehmen gibt es schon seit den 50er Jahren. Ne? Damals gab es noch keine Umwelt, einfach gesagt. Aber damals hat das Unternehmen sich schon auf Bahnfahren spezialisiert. Und das haben sie Jahr für Jahr ausgebaut, Expertise aufgebaut und dadurch auch sowohl Mitarbeiter als Kunden als Partner zu uns gezogen, die sich für das Thema Bahnfahren insbesondere oder eher das nachhaltige Reisen allgemein interessieren. Und damit kommen auch dann die Werten. Und das haben wir schon im Grunde genommen seit länger Zeit angefangen, um nicht nur Bahnfahren zu machen, sondern Radreisen anzubieten, Wanderreisen anzubieten. Das ist eher das Produktportfolio. Aber dann angefangen, unsere Hotels zu zertifizieren, beziehungsweise eine Zertifizierungsschnittstelle einzubinden. Fair Work heißt die alle möglichen Zertifikaten sozusagen zusammenfasst. Und dass wir auch nachhaltige Unterkünfte anbieten. Und das hat sich mehr und mehr breiter gemacht. Vor ein paar Jahren haben wir einen Head of Sustainability angestellt bei unserem Unternehmen, die dafür da ist, um das ganze Unternehmen so nachhaltig wie möglich zu machen. Da reden wir von Beschäftigung, von einem Printanbieter, der Bepflanzung der Dachterrasse, also was auch immer. Und wir mit den CO2-Fußabdruck, die wir dann Jahr für Jahr auch versuchen zu verringern und so weiter, sind schon KPIs, die etwas weniger klassische Marketing-KPIs sind, die wir im Unternehmen verfolgen sozusagen. Und natürlich hat dadurch jener Bereich auch die Sensibilisierung, um immer darüber nachzudenken, was ist jetzt das Effekt auf die Umwelt oder was können wir vielleicht auch daran beitragen. Ja, da kann man bei uns auf der Website einen Baum dazu buchen, wenn man eine Reise bucht. Ja, also dieses selbst die Reise zusammenstellen, man kann auch einen Baum daran hinzufügen. Und wenn ihr die Reise bucht, wird dann irgendwo ein Baum gepflanzt, solche Sachen. Aber natürlich auch, insbesondere wenn wir über das Marketing reden, welche Marketingmaßnahmen sind dann vielleicht nachhaltig und auch inhaltlich das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu bringen. Ja, also das ist eine Art von USP. Ja, viele Leute beschäftigen sich mit das Thema, wissen aber nicht, wie kann ich jetzt eine nachhaltige Reise buchen. Würde es gerne machen, erwarten aber, dass es A, kompliziert ist und B, teuer und machen es dann halt nicht. Und das ist beide nicht der Fall und wir versuchen dann sozusagen diese Brücke zu schließen.
Darf ich mir erlauben, eine ganz freche Frage zu stellen? Also ihr seid zu dem Thema Nachhaltigkeit, ich überspitze jetzt mal so ein bisschen, gekommen, weil ihr halt Bahnreisen verkauft und das ist ganz opportun momentan. Aber eure Zielgruppe ist doch eine Zielgruppe, bei der Nachhaltigkeit sicher wichtig ist, aber nicht so primär wie bei ganz, ganz jungen Menschen, die ja zum Teil das viel konsequenter auch leben.
Also das ist, glaube ich, ein Missverständnis. Hat mich auch ein bisschen überrascht tatsächlich, dass es bei den, wenn man sozusagen die Umfrage traut, sagen wir mal so, ist es bei den jungen Menschen sogar etwas weniger ausgeprägt als bei den Älteren. Das hat mich auch überrascht, weil die jungen Menschen sind etwas lauter damit, ist aber offenbar also Minderheit ist vielleicht übertrieben, aber das Anteil an Menschen, die für denen Nachhaltigkeit wichtig ist, findet man eher in den älteren Gruppen. Ja, die sind aber nicht so laut. Ja, und dann man sieht auch zum Beispiel, wie wichtig ist Nachhaltigkeit für dich bei einer Reise, dann ist bei den älteren Menschen auch wichtiger, ja, obwohl die sozusagen etwas weniger Zukunft vor sich haben. Ja, man würde erwarten, die jüngeren Menschen haben mehr Zukunft vor sich. Für den ist es wichtiger, aber sagen wir so, die haben vielleicht etwas weniger Geld zur Verfügung und dann ist es die Preis der Reise etwas wichtiger als wie nachhaltig ist das denn eigentlich. Das ist schon war für mich schon eine überraschende Erkenntnis.
Jetzt hatten wir eben über Personas gesprochen. Wie weit spielt das auch bei den Personas eine Rolle? Also das Thema Nachhaltigkeit und die Informationen, die ich über das Nutzerverhalten dieser Person habe.
Ja, also wir haben keine Persona, die sagen wir, die Persona der nachhaltig Reisenden, weil das zieht sich eigentlich durch alle Personas. Es sind nur etwas mehr oder etwas weniger nachhaltig ausgelegt. Sagen wir so, genauso wie bei Buchungsverhalten. Wie schauen die bei jeder Person darauf, wie ist das Buchungsverhalten von dieser Person? Und genau gilt es für Nachhaltige.
Ich formuliere vielleicht meine Frage mal ein bisschen um, weil es geht ja im Marketing auch um die Werbeansprache, ja, die richtige Betreffzeile.
Ja.
So, und da kann es sein, dass du das gleiche Produkt mit zwei völlig unterschiedlichen Betreffzeilen oder Claims oder Kampagnen bewerben kannst. Und da die Frage, dafür ist es ja durchaus interessant zu wissen, ob eine Person diese Eigenschaft hat, nämlich legt großen Wert oder nicht so.
Ja, also das ist die, sagen wir mal so, die sind halt zwei unterschiedliche Ansätze. Das eine ist die Übereinstimmung der Werte. Also wir haben als Unternehmen gewisse Werte und ein Potenzialkunde hat auch gewisse Werte. Und wenn die übereinstimmen, da kommt man ein bisschen Richtung Purpose-Driven Marketing, dann ist man eher geneigt, um da zu buchen. Also wir legen viel Wert auf Nachhaltigkeit. Wenn es eine Kunde gibt, die viel Wert auf Nachhaltigkeit legt, dann stimmt das überein und dann bucht die gerne bei uns. Und das andere ist im Grunde genommen, die ganz große Gruppe nah draußen, die schon von Nachhaltigkeit gehört hat und die schon weiß, das ist irgendwie wichtig, aber sich noch nicht wirklich damit beschäftigt oder nicht wirklich den Weg gefunden hat, um das in seinem täglichen Leben an Platz zu geben. Und da ist es eine von mehreren USPs. Ja, das, bei uns ist es bequem, Bahnreise ist bequem, ist einfach zu buchen, guter Service und nachhaltig. Ja, also eine Art von, ach, das ist es auch noch cool. Das ist eine Art von zusätzliches Argument, aber nicht der Hauptgrund, um zu buchen. Und das sind zwei unterschiedliche Ansätze.
Jetzt hat der Jeff Bezos was ganz Gemeines gemacht bei Amazon. Er hat nämlich reingeschrieben, wie viel Anteil der Steuern hinter den verschiedenen Produkten steht. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, bei euren Produkten mir auch eine Zahl zu nennen, wie viel Prozent oder eine Zahl der Nachhaltigkeit beim Produktvergleich zu nennen, neben dem Preis, den ihr mir ja auch nennt?
Nicht so ganz. Also was wir machen ist im Grunde genommen, wir erlauben es den Nutzer, um eine komplett nachhaltige Reise zusammenzustellen. Also Bahnreise ist in allermeisten Fällen nachhaltig. Und ich glaube, nur den E-Bike ist eine nachhaltigere Reiseart als Bahnreisen. Aber mit dem E-Bike kommt man nicht so schnell in Hamburg. Und damit ist, sagen wir, der Transport eigentlich schon abgefrühstückt sozusagen. Und dann, wenn man bei der Hotelauswahl bei uns der Tickbox nur nachhaltige Angebote anzeigen, tickt auf der Webseite, dann hat man in Hamburg statt 168 Hotels nur noch 27 übrig. Und dann wird man einfach eins von denen. Und dann musst du dich eigentlich keine Sorgen mehr machen, sozusagen. Und dann muss man nicht mal berechnen. Wir haben zwei Score und das wird dann pro Hotelangebot wird ausgelegt. Das hat jetzt 7 von 10 auf Skala Ernährung. Und
ihr achtet da drauf. Ja. Das finde ich sehr gut. Also ihr achtet darauf bei den Produkten, dass ihr messt, was da genau dahinter steckt. Okay. Genau. Dann eine ganz konkrete Frage nochmal zu eurem Kernprodukt Bahnreisen. Da gibt es ja, jetzt klassifiziere ich mal ganz primitiv, Diesellokomotiven, dann gibt es elektrische Lokomotiven, also elektrifizierte Netze, muss man sagen. Und es gibt elektrifizierte Netze plus 100% ökologische Stromproduktion.
Ja.
Wisst ihr das? Rechnet ihr das ein? Habt ihr diese Informationen?
Nicht 100%. Also sagen wir mal so, wir wissen von der meisten Bahnerlebnisreisezüge und da sieht man noch deutliche Unterschiede, wie umweltfreundlich sie sind. Und dann hat man den einen oder anderen dabei, die nicht 100% umweltfreundlich ist. Und der einen oder andere klassische Museumslok und so weiter, da kann man nicht sagen, das ist jetzt unbedingt eine nachhaltige Reiseart. Das ist eher den Erlebnis, mach mal, und nicht unbedingt der Transport von A nach B. Aber zum Beispiel der Glacier Express ist halt 100% elektrisch und viele Long-Distance-Züge. Aber es gibt dann noch die Regionalbahn, also der Last Mile sozusagen, die man dann von Hamburg Hauptbahnhof nach in irgendwelchen kleinen touristischen Ort in der Nähe mit dem Regionalbahn fährt. Das ist dann manchmal, das ist dann ab und zu noch nicht 100%.
Und die Stromversorgung der SBB ist aus Wasserkraft oder ist das 100% ökologisch? Weißt du das? Geben die diese Informationen raus?
Ja, die geben sie raus. Wüsste ich dann jetzt live aber nicht. Ja. Ich weiß immer, AliExpress schon, aber ja. Das ganze SBB-Netzwerk, da müsste ich mich jetzt auch schlau machen.
Thema Purpose. Mhm. Purpose-driven Marketing, da seid ihr dran. Das ist für euch ein sehr wichtiges Thema.
Ja, also das ist, was ich vorhin schon kurz angerissen hatte. Also das ist für Europa haben wir auch gewisse Werte definiert. Also wofür stehen wir eigentlich? Also es ist immer die Frage, warum machen wir, was wir tun? Also nicht nur, was verkaufen wir, wie verkaufen wir, aber auch warum. Und da haben wir das Thema Verantwortung schon für uns identifiziert, also eine Werte, die unsere Mitarbeiter, unsere Kunden, unsere Partner auch irgendwie mit uns teilen. Und da reden wir in erster Linie auch Verantwortung natürlich gegenüber die Mitarbeiter, aber auch gegenüber der Umwelt, die Welt da draußen. Und das ist bei uns gewachsen über den Jahren, Jahrzehnten. Und Purpose-Driven Marketing ist im Grunde genommen wirklich ein Marketingansatz, wo man statt unbedingt die Produkte in den Vordergrund zu stellen, eher die Werte in den Vordergrund stellt. Also man kennt das von, ich nenne mal Oatly als ein Brand für vegane Milchvarianten, um mal so zu sagen. Die sagen zwar, was sie sind, aber deren Marketing ist eher auf Werte ausgelegt. Ja? Also wir finden das und das und das und das. Also wie Fritz Kohler macht das auch immer gerne. Also die stehen für irgendetwas. Und wenn ich als Mensch da draußen für das Gleiche stehe, dann habe ich sofort eine Verbindung zu dieser Marke. Und das ist im Grunde genommen das Purpose-Driven Marketing, deine Werte in den Vordergrund zu stellen, statt deine Produkte. Muss ich aber sagen, machen wir aber Stand jetzt nicht wirklich. Also wir kommen eher aus den Qualitätsversprechen, also Preis-Leistung-Marketing. Aber weil für uns das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger wird, ist es natürlich auch etwas, was mich beschäftigt und hat mich auch gefreut. Auf OMR gibt es sehr viele Vorträge und Masterclasses dazu, was zumindest mal zeigt, dass das Thema an sich an Bedeutung gewinnt oder zumindest mal Bedeutung hat und dass es auch konkrete Ansätze dafür gibt. Und das Schöne ist vom Purpose-Driven Marketing, wenn man die Werte in den Vordergrund stellt, dann macht man nicht nur Umsatz sozusagen, aber man hat noch mehr Impact. Ja, wenn man mit Werte Marketing macht, dann erreicht man auch viele Menschen mit Werte, die vielleicht nie dein Kunde wären, aber trotzdem deine Werte irgendwie aufschnappen.
Wunderbares Schlusswort für dieses sehr anregende Interview, für das ich mich ausdrücklich und ganz herzlich bei dir bedanken möchte.
Danke, Thorsten, war mein Vergnügen.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.